Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Einen wunderschönen guten Abend auch an alle Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. In Bayern gibt es Ärger. Die Vergabe eines wichtigen Postens innerhalb der KZ-Gedenkstätte Dachau sorgt für Fragezeichen. In Rom dürfen die Menschen wieder in Museen und in Augsburg wurde heute das Brecht-Festival eröffnet mit einem Text von Heiner Müller. Wir haben gleich die erste Kritik. Das und viel mehr heute Abend hier in Fazit. Immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind noch in der Lage, von dem Grauen zu berichten, das ihnen während der NS-Herrschaft widerfahren ist. Umso mehr sind die Gedenkstätten gefordert, dass auch künftige Generationen nicht vergessen, was geschehen ist. In der KZ-Gedenkstätte Dachau scheint es gerade um etwas ganz anderes zu gehen, nämlich um Posten, um den der Leitung der pädagogischen Abteilung. Michael Watzke ist unser Landeskorrespondent in Bayern. Was genau steckt denn hinter diesem Streit?
Es geht um einen Machtkampf in der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Ein Machtkampf zwischen der Leiterin der Gedenkstätte, Gabriele Hammermann, und dem Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller. Es geht um die Besetzung dieser pädagogischen Leitung an der Gedenkstätte. Das ist von der Dotierung der Stelle eigentlich eine ziemlich einfache Stelle, nämlich eine I-13er Stelle. Aber die Bedeutung an einem solchen Ort wie der KZ-Gedenkstätte Dachau, die natürlich über Bayern und Deutschland weltweit Aufmerksamkeit genießt, die ist wichtig. Es gab eine Ausschreibung für diese Stelle. Da fand sich nach Meinung aller Beteiligter kein geeigneter Bewerber oder Bewerberin. Und dann hat der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, entschieden, dass er die Büroleiterin der Stiftung, Dr. Erika Teser, umsetzt, so heißt das juristisch, auf diese Stelle. Und zwar eigentlich schon ab 1. März. Und er hat entschieden, das zu tun ohne Absprache und gegen den Willen von Gabriele Hammermann. Das hat zu einem Aufschrei in der Gedenkstätte geführt und zu einem großen Konflikt. Mittlerweile ist auch das Bayerische Kultusministerium, das den Vorsitz im Stiftungsrat hat, eingeschaltet und soll nun vermitteln.
Wie genau begründet denn Karl Freller, also der Direktor dieser Stiftung Bayerische Gedenkstätten, seine Personalentscheidung und wie geht er mit der Kritik um?
Er sagt, Dr. Erika Teser ist eine promovierte Politikwissenschaftlerin, die international sehr gut vernetzt sei. Sie spreche 5 Sprachen, sie sei erfahren. Und er sagt, und das ist ein wichtiger Punkt, dass ihre Familiengeschichte auch dafür sie qualifiziere für diese Stelle. Erika Teser stammt aus einer jüdischen Familie, die im Holocaust 3 Brüder verloren hat, nämlich in den KZs in Auschwitz, in Mauthausen und in Landsberg, einem Außenlager der KZ-Gedenkstätte Dachau. In Frellers Worten, mit dem ich gestern gesprochen habe, klingt das so.
Wir hätten mit dieser Besetzung neben der fachlichen Qualifikation, die ich wirklich hervorhebe, natürlich auch noch dieses Attitum, dass sie bei Führungen durchs Gelände viel authentischer natürlich berichten kann, mit großer Empathie natürlich auch die Menschen erreicht, indem sie die Lebensgeschichte ihrer eigenen Familie darzustellen vermag und das Leid, das über die Familie gekommen ist und bis zum heutigen Tag noch in dieser Familie besteht. Die Oma lebt noch, die Tochter von einem der Ermordeten.
Dr. Erika Teser hat im April 2019 bei einer Gedenkveranstaltung diese Familiengeschichte erzählt vor einem Publikum, in dem auch Hinterbliebene und Zeitzeugen saßen. Und sie hat dort großen Eindruck gemacht. Und Karl Freller sagt, auch deshalb sei sie für diesen Posten der Bildungsleitung und pädagogischen Leitung an der KZ-Gedenkstätte in Dachau richtig.
Das klingt ja erstmal nachvollziehbar, aber Gabriele Hammermann, die haben Sie eben schon erwähnt, das ist die Gedenkstättenleiterin, ist dagegen. Warum?
Gabriele Hammermann möchte sich nicht im O-Ton äußern, auch nicht im Interview, aber man hört, dass sie sagt, für diese Stelle der Leitung, der Bildung und pädagogischen Leitung sei eben auch pädagogische Erfahrung wichtig. Das ist tatsächlich etwas, was sich im Lebenslauf von Dr. Erika Teser nicht findet. Und natürlich ist dieser Bereich Bildung für eine KZ-Gedenkstätte wie Dachau wichtig. Da ändert sich gerade vieles. Da ändert sich durch die Digitalisierung viel. Da ändert sich viel durch durch das Wegfallen der Zeitzeugen, von denen immer mehr sterben. Da ändert sich viel durch eine Veränderung der Gesellschaft. Und Gabriele Hammermann und auch der Personalrat und viele Mitarbeiter in der KZ-Gedenkstätte sagen, da braucht es einen ausgewiesenen oder eine ausgewiesene Expertin in Bildungs- und Pädagogikfragen. Und das sei Dr. Erika Teser eben nun nicht.
Ist denn abzusehen, wie es jetzt weitergehen wird?
Es ist nicht so einfach, denn die Situation ist sehr verfahren und das schadet auch der KZ-Gedenkstätte und ihrem Ruf, ein solcher Personal- oder Postenstreit. Ich habe schon gesagt, das Bayerische Kultusministerium will vermitteln. Der Bayerische Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern ist der Vorsitzende des Stiftungsrates qua Amt. Mhm. Der Stiftungsrat spielt eine große Rolle bei dieser Frage. Da sind auch Zeitzeugen, da sind auch Hinterbliebene drin und viele Experten. Wie der sich positioniert, spielt eine große Rolle. Karl Freller sagt, es gebe einen Stiftungsratsbeschluss aus 2019 mit dem Antrag, stärker die zweite und dritte Generation in die Erinnerungsarbeit einzubinden. Nochmal Karl Freller im O-Ton.
Wir haben auch einen Stiftungsratsbeschluss, wonach wir die zweite und dritte Generation noch stärker einbinden wollen in die Erinnerungsarbeit. Das ist ein dringender Wunsch auch der Überlebenden, die das auch so ausgesprochen haben im Stiftungsrat.
Also, das heißt, wenn der Stiftungsrat sich tatsächlich für Dr. Erika Teser einsetzen sollte, dann wäre das ein wichtiges Argument für Sie. Und Karl Freller sagt, er wird die Entscheidung des Stiftungsrates akzeptieren. Die Entscheidung des Personalrates, also die Ablehnung, die werde er nicht akzeptieren. Jetzt sollen erstmal eine Anwaltskanzlei juristische Fragen klären, nämlich die Frage, ob es tatsächlich eine Umsetzung war, die Karl Freller hier vorgenommen hat, ob er das durfte. Und dann soll ab 1. April die Stelle, wenn es nach Karl Freller geht, auch neu besetzt werden, eben mit Dr. Erika Teser.
Es bleibt also spannend. Es gibt Streit um einen wichtigen Führungsposten innerhalb der KZ-Gedenkstätte Dachau. In Deutschland weiß niemand, wie lange der Lockdown noch gehen wird. In Italien aber kann man trotz der Pandemie jetzt wieder ins Museum. Jedenfalls in einigen Regionen und nur von Montag bis Freitag. Außer im Vatikan, da ist ein Museumsbesuch sogar am Wochenende möglich. Lisa weiß über Ängste und Sorgen und die Freude, wieder Kultur genießen zu können.
Samstagnachmittag am Eingang der Vatikanischen Museen. Hier vor der Tür ist einiges los. Grüppchen mit 10 oder 20 Personen warten auf den Einlass. Giulia und Simone haben zusammen mit 8 anderen Römerinnen und Römern eine geführte Tour gebucht. Pünktlich um 15.15 Uhr geht es los. Drinnen muss das Mikrofon in der Tasche bleiben. Was auffällt, es ist recht voll. Immer wieder laufen andere Gruppen direkt vor Giulia und Simone vorbei. Immer wieder wird ihre Gruppe von Aufsehern weitergescheucht, in den nächsten Raum oder muss warten. Troppa gente, zu viele Leute. Alle tragen Masken, die Fenster sind offen, wo auch immer es geht. Aber obwohl sich fast alle um Abstand bemühen, es ist nicht überall möglich, ihn einzuhalten. Und so sagt Giulia, die als Krankenpflegerin im Operationssaal assistiert. Es war sehr schön, aber für mich waren es schon sehr viele Leute. In einigen Räumen, vor allem in den kleinen, war es zu voll wegen der anderen Gruppen. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, aber gleichzeitig ist es schön, zurück in einem Museum zu sein. Kunsthistoriker Simone sieht das Ganze etwas lockerer. Ich erinnere mich an Besuche, bei denen es wirklich überfüllt war. In der Galerie der Landkarten ist man mehr oder weniger durchgeschoben worden. So war es heute nicht, aber es waren schon viele Leute da, für das, dass wir eine Pandemie haben. Wenige Tage später im Chiostro del Bramante im Zentrum von Rom. Hier findet gerade eine Ausstellung über den Streetart-Künstler Banksy statt. Auch hier ist der Eintritt kontingentiert, wie in den Vatikanischen Museen. Alle 15 Minuten dürfen 20 Menschen den Rundgang durchs Museum beginnen. Vor vielen Werken stehen Besucherinnen und Besucher, aber alles wirkt ein bisschen leerer, etwas entspannter. Auch diese Besucherin, die zum ersten Mal seit einem Jahr wieder im Museum ist, fühlt sich wohl. Wir sehen, dass alles sehr, sehr gut gehandhabt wird. Zutrittsbeschränkungen, Abstand. Deshalb bin ich wirklich unbesorgt. Der Fairness halber muss man sagen, 1:1 vergleichen lassen sich die beiden Erfahrungen nicht. Denn der Chiostro del Bramante darf als italienisches Museum nur unter der Woche öffnen, wo naturgemäß weniger Andrang herrscht. Die vatikanischen Museen dagegen unterstehen dem Vatikan und sind auch samstags geöffnet.
wobei die künstlerische Direktorin des Chiostro del Bramante, Natalia De Marco, sagt, auch ihr Museum hat Besucherspitzen. Donnerstag und Freitag sind zu Samstag und Sonntag geworden. Die Leute passen sich sehr schnell an den neuen Rhythmus an. Von Montag bis Mittwoch und auch am Donnerstagmorgen kein Problem. Wirklich schwierig wird es am Freitag. Eine Reservierung ist quasi obligatorisch. Dass am Wochenende die italienischen Museen geschlossen sein müssen, während in den gleichen Städten Bars und Restaurants tagsüber öffnen dürfen, würde sie naturgemäß gerne ändern. Es ist kein einfaches Jahr gewesen für Natalia De Marco und die Banksy-Ausstellung. Inmitten der Vorbereitungen kam die Pandemie und daher haben wir die Eröffnung um 6 Monate verschieben müssen. Sie wurde trotzdem im September vom Publikum sehr gut angenommen. Natürlich war der Zutritt beschränkt, die Zahlen wären also eigentlich noch höher gewesen. Und dann wurden wir im Herbst wieder geschlossen. Ja, dieses Projekt war ziemlich schwierig. Und jetzt, nach der Wiedereröffnung, muss sie jede Woche zittern. Steigen die Infektionszahlen? Bleibt die Region Latium nach dem italienischen System gelb und die Museen dürfen öffnen? Oder wird sie orange und die Ausstellung muss schließen? Schon jetzt ist klar, die Banksy-Ausstellung wird verlängert, damit sie sich finanziell lohnt und damit noch mehr Besucher die Möglichkeit haben, sie zu sehen. Momentan sind es vor allem die Römerinnen und Römer, die kommen und sich darüber freuen, dass pandemiebedingt so wenige Touristen in der Stadt sind. Wie auch Valentina. Ich persönlich nutze das aus, um anzuschauen, was ich vorher nie gesehen habe, weil immer zu viele Menschen da waren, weil die Schlange zu lang war.
In Rom können jetzt wieder Museen besucht werden, zumindest zum Teil. Wer ist eigentlich der Autor oder die Autorin der Stunde? Wer schafft es, die Widersprüche dieser Zeit erbarmungslos aufzuführen, die großen Dramen der Geschichte zu schreiben? Für Jürgen Kuttner ist es ein Mann, der schon seit über 25 Jahren tot ist.
Wenn man so die letzten 20, 30 Jahre oder vielleicht auch diesen utopischen Aufbruch nach 89 und die damit verbundenen Hoffnungen und die heute eingetretenen Resultate miteinander vergleicht, dann kann man sagen, Heiner Müller ist der Autor der Stunde.
Heiner Müller. In Augsburg ist heute Abend das Brecht-Festival eröffnet worden, unter der künstlerischen Leitung von eben Jürgen Kuttner und Tom Kühnel. Die beiden haben Heiner Müllers Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten von 1983 inszeniert. Ein kurzer Text, 12 Seiten lang. Aber das war nicht alles an diesem Abend, den mein Kollege Stefan Keim online verfolgt hat. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend.
Heiner Müller als Autor der Stunde, wie haben Sie vor der Aufführung darüber gedacht und wie danach?
Ich finde Heiner Müller auch einen Autor, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen muss, weil diese Biestigkeit, dieser Geschichtspessimismus, der natürlich auch zum Widerspruch reißt, auch dieser funkelnde schwarze Humor und diese verdichtete Sprache etwas ist, was eine im positiven Sinne gemeinte Zumutung für uns darstellt. Das schwingt im Gegensatz zum Beispiel zu Elfriede Jelinek, auf die ja vieles davon auch zutrifft, aber auch noch so dieses Pathos der Geschichte mit. Also ich bin ein großer Heiner Müller-Fan.
Die Aufführung heute von diesem 12 Seiten Text hat 45 Minuten gedauert, wurde live gestreamt, wurde auch live gespielt. Was genau wurde gezeigt?
Nein, das ist ein Film, wie die meisten Sachen, die jetzt eigentlich als Theaterstücke beim Brecht-Festival laufen sollten, jetzt zu Filmen geworden sind. Das ist eine Collage, das heißt ja Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten. Ein sehr düsterer Text, der auch etwas Apokalyptisches hat. Im Zentrum steht diese Medea-Geschichte, die aber wie üblich bei Heiner Müller eigentlich vorausgesetzt wird und die jetzt auch. Bei Heiner Müller gibt es ja noch einen Dialog zwischen Medea und ihrem untreuen Mann Jason. Der ist jetzt auch gestrichen. Also eigentlich schauen wir in den Kopf dieser Medea-Figur hinein, von 3 Schauspielerinnen verkörpert, die sich überlagern. Also zunächst einmal schlüpfen sie in historische Gemälde und Skulpturen. Später überlagern sich ihre Gesichter. Es gibt andere Sachen, die herbeikollagiert werden. Ulrike Meinhof zum Beispiel oder Pasolini, der über seine Medea-Verfilmung spricht. Also das ist dann auch mit einer starken Musik unterlegt und einem schnellen Rhythmus geschnitten. Ja, wirklich Medea-Material, wie das Stück auch sagt.
Heiner Müller setzt die Geschichte von Medea voraus. Können Sie vielleicht einen kurzen Einblick geben, was hinter dieser Medea-Figur steckt?
Das ist ja eine Frau, die ist mit einem Mann und ihren Kindern aus ihrer Heimat herausgerissen. Und in der neuen Stadt, in der die beiden ankommen, verrät ihr Mann sie und will die Tochter des dortigen Königs heiraten. Und Medea rastet aus. Sie hat eine richtig eiskalte Rache, indem sie nicht nur ihren Mann, seine Braut, sondern auch noch ihre Kinder umbringt. Und das Spannende bei Heiner Müller ist, dass er da, und das ist eins seiner Hauptthemen, den Verrat sieht. Sie sagt doch, meine neue Heimat ist der Verrat. In dieser Umsetzung ist das Ganze allerdings auf der einen Seite sehr aufgerissen, sehr assoziativ, sehr spannend. Es lohnt sich immer, sich mit Heiner Müller auseinanderzusetzen. Es kriegt aber in dieser Clip-Ästhetik für mich manchmal auch etwas Schickes und ein bisschen Oberflächliches, sodass das, was ich vorhin meinte, diese Zumutung, die Heiner Müller für uns heute darstellt, bei dieser Inszenierung von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner für mich nicht ganz überspringt.
Bei dem Augsburger Brecht-Festival in diesem Jahr stehen ja die Frauen rund um Brecht eigentlich im Mittelpunkt. Wie finden Sie denn jetzt die Verbindungslinie zwischen dieser Medea-Figur und eben den Helene Weigels und Ruth Berlaus und so weiter?
Die gibt es eigentlich gar nicht, weil es hier überhaupt nicht mehr um Charaktere geht und auch nicht um irgendwas, was psychologisch da motiviert ist. Ich denke, da muss man diese einzelnen Filme, die dann man jetzt jeden Abend neu im Livestream sehen kann und auch danach in der Mediathek wahrscheinlich schon eher für sich betrachten, beziehungsweise am Schluss des Festivals könnte sich in der Gesamtbetrachtung etwas ergeben. Was mich jetzt am ersten Abend schon total begeistert hat, ist ein 5-minütiger Kurzfilm. Suse Wächter, diese großartige Puppenspielerin, hat nämlich ihr Puppenensemble, das sie ja immer schon bei sich hat und womit sie immer wieder neue Varianten der Helden des 20. Jahrhunderts spielt, jetzt neu arrangiert, und zwar in so eine Reihe, die heißt Die Helden des 20. Jahrhunderts singen Brecht. Da ist Lenin dabei, da kommt Erich Honecker, da kommt Helmut Kohl, und heute als erstes haben wir gesehen, Rosa Luxemburg singt die Ballade vom ertrunkenen Mädchen, und sie ist ja selber ermordet und in den Landwehrkanal geschmissen worden. Und da sehen wir Suse Wächter, die dieses von Kurt Weill vertonte Lied singt, wie sie mit der Puppe zusammen aufs Wasser schaut, und die Puppe schaut mit einer Seelentiefe, wie nur Puppen schauen können. Es ist so ergreifend, es ist so verloren. Also alleine diese 4 Minuten haben für mich schon ein ganzes Festival gelohnt.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Lohnt es sich denn, sich das alles anzuschauen? Bis zum 7. März sind quasi da immer wieder neue Videos online?
Ich glaube ja, also allein die Leute, die da mitmachen, Lina Beckmann und Charlie Hübner machen einen Hörfilm über Helene Weigel, Corinna Harfuch ist dabei, Stefanie Reinsperger hat einen Film gedreht, also alleine das kreative Potenzial der Leute, die jetzt alle für dieses Online-Brecht-Festival gearbeitet haben, lässt wirklich einiges erhoffen, also ich bin da noch oft dabei.
Stefan Keim über die Eröffnung des Brecht-Festivals unter brechtfestival.de, da finden Sie alle Infos zu den Tickets und Veranstaltungen, und auf Deutschlandfunk Kultur. Tour.de auf unserer Seite, da finden Sie die Rezension zum Lesen, zum Hören und auch zum Weiterschicken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer für uns.
Der Bundestag hat heute über die Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft debattiert. Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke hatten dazu Anträge eingebracht, die jedoch erwartungsgemäß alle abgelehnt wurden. Maria Orschowski.
Im Koalitionsvertrag war die politische Aufarbeitung des Raubs in Kolonialzeiten festgeschrieben. Das geht dem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen nicht weit genug. Sie wollen den Zusammenhang zum heutigen Rassismusproblem festschreiben. Die Linke beantragt, eine unabhängige Bundesstiftung zur Erforschung des Kunstraubs in Kolonialzeiten, ein umfassendes Restitutionsgesetz und ein Mahnmal. Die FDP fordert Gespräche auf Augenhöhe mit den Herkunftsgesellschaften und eine umfassende Digitalisierung der Kunstgegenstände, vollkommen anders der Antrag der AfD. Die Rückgabe der Kunstgegenstände soll gestoppt werden.
Die Linkspartei will als Mitgesellschafter eine Veränderung der Eigentümerstruktur der Tageszeitung Neues Deutschland prüfen. Das sagte der Bundesschatzmeister der Linken Wolf der Deutschen Presseagentur. Eine Option sei, die Zeitung in eine neue Gesellschaftsform zu überführen und eine Genossenschaft zu gründen. Als Grund für die Überlegungen nannte der linken Bundesschatzmeister die in den vergangenen Jahren rückläufigen Abonnentenzahlen und die Notwendigkeit einer Neukonzeption und Neuaufstellung auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung. In diesem Zusammenhang müsse man auch diskutieren, ob eine Partei als Gesellschafter ein Hindernis sei, wenn die Zeitung bei aller redaktionellen Unabhängigkeit von vielen als Parteizeitung betrachtet werde. Der Dramaturg und Kulturmanager Tobias Wolf wird 2022 Intendant der Oper Leipzig. Der derzeitige Intendant der Göttinger Händel-Festspiele werde sein neues Amt am 1. August nächsten Jahres antreten, teilte die Oper Leipzig mit. Als Opernchef folgt er auf Ulf Schirmer, dessen Intendanz nach 2 Amtszeiten regulär endet. Eine Auswahlkommission hatte sich auf Wolf verständigt. Die Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet. Die Schriftstellerin und Journalistin Susanne Fischer ist neues geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Literaturfonds in Darmstadt. Sie folgt auf Wendt Kessens, der aus Altersgründen das Amt niedergelegt hat, wie der Literaturfonds mitteilte. Der gemeinnützige Verein zur Förderung der deutschsprachigen Literatur vergibt unter anderem einen Preis für ein herausragendes literarisches Gesamtwerk, mehrere Förderpreise, Stipendien und einen Preis für Übersetzungen, den Paul-Celan-Preis. Für den französischen Chansonnier Serge Gainsbourg soll ein Museum eröffnet werden. Das kündigte seine Tochter, die Sängerin und Schauspielerin Charlotte Gainsbourg, kurz vor dem 30. Todestag ihres Vaters an. Das ehemalige Wohnhaus von Gainsbourg solle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, weil es aus ihrer Sicht zum Pariser Kulturerbe gehöre. Seine Privaträume habe sie bislang wie einen Schatz gehütet. Serge Gainsbourg war am 2. März 1991 im Alter von 62 Jahren gestorben.
Im Jahr 1838, da konnte man noch was machen, was in diesen Tagen unmöglich erscheint. Man konnte ausgelassen feiern mit vielen Gästen, zum Beispiel auf der Burg des Grafen Friedrich Wilhelm von Munk. Doch da ist dann was passiert, worauf man wiederum heutzutage oder auch generell wahrscheinlich damals auch nicht so richtig neidisch sein sollte.
Dann dieser Schrei. Da hat jemand geschrien.
Ich habe mir eingebildet, da hätte jemand geschrien.
Ja, da hat auch jemand geschrien.
Du hast das gehört?
Ja, klar.
Wo kam es denn her?
Keine Ahnung. Da.
Das müssen wir rausfinden.
Ein Ausschnitt aus Isola. Heute um 19.30 Uhr war die Uraufführung im Staatstheater Nürnberg bzw. in allen angeschlossenen Computern. Das Besondere, diese Inszenierung wurde auch als Theaterfilm gezeigt, genauso wie beim Brecht-Festival, was wir eben gehört haben. Christoph Leibold hat sich das angeschaut und weiß nicht nur, warum da jemand geschrien hat. Guten Abend, Herr Leibold.
Schönen guten Abend.
Wer hat denn nun warum geschrien? Worum geht's in dem Stück von Philipp Lühle?
Der geschrien hat das erste einer Reihe von Mordopfern, ein Poet, der ist Teil einer Trauer oder je nachdem, wie man es nimmt, Freudenfeier. Ein alter Graf ist gestorben und sein Sohn, dieser Friedrich Wilhelm, von dem Sie gesprochen haben, der ist ganz froh über den Trauerfall, weil der alte Herr ein rechter Schleifer war. Aber dann gibt es eben diesen Schrei und eine zweite Leiche, eben den Poeten. Und der ist im Gegensatz zum Grafen, der einfach an Altersschwäche gestorben ist, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Weitere Opfer werden folgen und während jetzt also diese Frage, wer da geschrien hat, also ums Leben gekommen ist, beantwortet werden kann, bleibt dann aber unklar, ob das jetzt ein Mörder ist, der da umgeht, ein Monster oder sonst eine nicht näher spezifizierte Bedrohung. Es heißt immer nur, es kommt näher. Und was dann wie so ein Krimi eben beginnt, verwandelt sich in ein Horrorszenario beziehungsweise so ein Stück Schauerromantik. Sie haben es ja gesagt, das Ganze spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir sehen also einen Biedermeier-Salon und ein entsprechend kostümiertes Ensemble, das eine bessere Gesellschaft verkörpert, die sich einmauert, verschanzt vor dieser diffusen Gefahr, von der man gar nicht weiß, gibt es die wirklich, wie schlimm ist die wirklich, oder lauert der mindestens genauso gefährliche Feind in den Menschen drin, in Form ihrer wachsenden Paranoia.
Das klingt ja so ein bisschen, also eine Gesellschaft, die sich einschließt, dann werden nach und nach irgendwelche Leute ermordet, so ein bisschen Agatha Christie-mäßig. Ist das denn eine, Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, aber eine Parabel auf unsere heutige Gesellschaft, vielleicht auch auf eine sich eingeschlossene Corona-Gesellschaft?
Ja, so würde ich das lesen. Nicht nur Corona, also dieser Rückzug ins Private, der charakteristisch ist für die Biedermeierzeit, den gab es ja schon vor Corona, das nennt sich heute Cocooning, also man spinnt sich ein wie so eine Raupe in ihren Kokon und will von der Außenwelt nichts mehr wissen, weil es ja im Inneren so schön warm und ist und sich so sicher anfühlt. Es kann aber eben auch verdammt einsam werden in der eigenen Wohlstandsblase, also auf dieser Insel der vermeintlich Glückseligen, also daher auch dieser Titel Insel, italienisch Isola, und da braucht es nicht viel, dann sind wir bei der Isolation. Also Cocooning ist kein neuer Trend, aber klar, mit Corona, also durch den Lockdown, ist dieses Cocooning ja praktisch jetzt staatlich verordnet worden. Und das Biedermeier war auch eine Zeit der Kleinstaaterei, auch da kann man natürlich an das Föderale Hickhack heute denken in der Debatte um Corona-Regeln, Lockerungsszenarien etc. Und das Stück funktioniert meines Erachtens sehr überzeugend als Erzählung über unsere Zeit eben in historischem Kostüm, ohne dass übrigens je von Corona die Rede wäre. Aber es gibt eben wunderbare Parallelen. Also als erstes wird der Poet tot aufgefunden und später sagt einer, ja klar, die Kunst stirbt immer zuerst. Also es passt natürlich auch zu Corona, wo die Kultureinrichtungen als erste geschlossen und wahrscheinlich als letzte erst wieder aufgemacht werden.
Jetzt ist das ja kein abgefilmtes Theaterstück, sondern ein Theaterfilm, wie bei vielen Projekten, die gerade stattfinden. Worin liegt für Sie als Konsumenten der Unterschied? Also es ist offensichtlich, dass das irgendwie natürlich kein Theatererlebnis ersetzt, aber ist das eine gute Möglichkeit für Sie, diesen Stoff, der sonst ja auch nicht mehr zur Uraufführung kommt, glaube ich, ne? Also auf einer richtigen Bühne, um den irgendwie zu spüren und doch noch zu erleben?
Also ich glaube, die wollen das schon noch auch noch vor Publikum zeigen. Die Inszenierung war im Dezember fertig. Inszeniert hat Jan-Philipp Gloger, der Schauspielchef in Nürnberg. Aber er hatte einen Videokünstler dabei, Sami Bill. Der hat schon Videos für die Inszenierung gestaltet. Also Schatten, die wohl über die Bühnenrückwand huschen oder Schneeflockengestöber, das dann auf dem eisernen Vorhang projiziert wird. Und Sami Bill hat jetzt diesen Theaterfilm gemacht. Und dieses Videomaterial muss jetzt nicht mehr auf irgendeine Bühnenwand projiziert werden, sondern es wird praktisch zusammengeblendet mit den Aufnahmen von den Schauspielern und ergibt ein Filmbild. Genauso der Ton. Also es gibt auch im Theater Musik und Sounds, aber die haben natürlich einen ganz anderen Effekt, wenn die jetzt plötzlich Teil einer Filmtonspur sind und wenn sie nicht im Theater über Lautsprecher zu hören sind oder wenn man jetzt das Stück einfach nur abgefilmt hätte, dann den Ton aus dem Lautsprecher mit dem Mikro aufnimmt. Also in der Filmfassung ist das viel dichter, intimer und vor allem filmt die Kamera hier nicht nur aus dem Zuschauerraum und macht vielleicht mal gelegentliche Close-ups, sondern es wird nämlich nicht nur näher rangesprungen, sondern es wird auch mal aus anderer Richtung gefilmt, nicht nur aus dem Zuschauerraum. Also die Kamera taucht manchmal direkt ein unter die Akteure, mischt sich unter die Figuren, kommt mal von der Seite, die Akteure und die Schauspielerinnen sprechen immer wieder auch mal direkt in die Kamera, wenn sie Einblicke in ihre Innenwelten geben. Also die Möglichkeiten des Camera-Actings, die werden hier sehr, sehr gut genutzt.
Wie ist dann die Ästhetik dieses Films? Ist das, was sehr körnig aussieht oder Hyper-Cinemaskop oder, ja, beschreiben Sie mal.
Ja, es ist tatsächlich wie so ein Kino-Breitwandformat. Man hat eine kleine Clean- und Leinwand sozusagen auf seinem Laptop oder Computerbildschirm. Es ist in Farbe gedreht, aber es spielt doch sehr mit dem Horrorfilm-Genre. Mit diesen ganzen Effekten. Es spielt auch ironisch damit. Und es ist ein Theaterfilm, also beides. Es gibt keine Außendrehs. Die Theatersituation bleibt erkennbar, dass das mal eine Inszenierung war oder auch als Inszenierung irgendwann noch zu sehen sein wird. Aber durch den Filmton, durch die Perspektivwechsel entsteht schon so ein cineastischer Eindruck. Es ist artifiziell und Popcorn-Kino zugleich, also kein spröder Kunstfilm, weil eben Jan-Philipp Gloger und Sami Bill, der Videokünstler, das sehr effektbewusst in Szene gesetzt haben und auch so ironisch eben mit der Schauerromantik spielen, wie übrigens auch Autor Philipp Löhle, der den Grusel dann auch immer wieder ins Groteske kippen lässt.
Wie schauen Sie denn auf die Inszenierung, also auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, auf die Kostüme, wie spielt das alles zusammen?
Also das finde ich ganz toll, die Schauspieler, muss ich sagen, weil ich glaube schon, dass man versucht hat, also bei der Schauerromantik, da ist man ja schnell sozusagen beim Stummfilm, wo man vielleicht auch die große Geste und sowas machen könnte, aber das bedienen die gar nicht so. Also die auf der Bühne muss man ja immer etwas vergröbern und die haben eben für das Kameraspiel das sehr schön auch so zurückgenommen, dass es eben kein Overacting ist. Also ich will jetzt gar keinen einzelnen Darsteller oder Darstellerin nennen, weil das ist wirklich auch ein Ensemblestück. Und toll ist, es gibt auch immer wieder so den Blick in die Innenwelten. Also die Figuren unterhalten sich und dann plötzlich blicken sie in die Kamera und man hört ihre Stimme aber nicht, während sie Lippen bewegen, sondern sozusagen ihre Gedanken aus dem Off. Kann man auch auf der Bühne machen, dann kommen diese Off-Worte aus dem Lautsprecher. Aber erneut muss ich sagen, wenn es sozusagen auf der Filmtonspur hat, dann ist es plötzlich ganz nah, mal in den Köpfen dieser Figuren und wird sozusagen reingesogen in diese Paranoia, die sie ergreift. Denn wie gesagt, irgendwann geht es gar nicht mehr um die Gefahr da draußen, sondern wie diese Menschen in der Isolation mit sich selbst beschäftigt sind. Und das hat ja dann doch auch viel mit uns im Lockdown zu tun, wie wir auf uns selbst zurückgeworfen sind und so brüten und Vielleicht ist dann das selbstzerstörerische Moment, was dann greift, manchmal genauso gefährlich wie das draußen, was in der Pandemie vorgeht.
Isola, der Theaterfilm vom Staatstheater Nürnberg, steht jetzt noch bis Sonntagabend 19.30 Uhr ungefähr online. Den Link finden Sie auf der Website des Staatstheaters Nürnberg. Wie kann Kunst zu politischem Engagement werden? Ein Experte in dieser Frage ist seit über 15 Jahren der Theaterkünstler, Intendant und Aktivist Milo Rau. Er gründete in Berlin ein Weltparlament. Er inszenierte fiktive Gerichtsprozesse, er befeuerte eine Revolte der Würde rechtloser Tomatenpflücker und drehte mit der Landlosenbewegung im Amazonas. Und dort entwickelte er auch die Idee der Schule des Widerstands, einer global vernetzten Struktur, um Strategien des Widerstands zu lehren. Zurzeit macht diese Schule Station an der Berliner Akademie der Künste als Film- und Diskussionsreihe. Bis Sonntag sind da wesentliche Stationen aus dem Werk von Milo Rau zu sehen und werden von KünstlerInnen und AktivistInnen und natürlich auch von Milo Rau selbst diskutiert. Dorothea Markus.
Leute stürmen auf diesen Reichstag zu, stürmen quasi bildlich in ihn hinein, um zu sagen, wir gehören hier rein.
Ganz wichtig ist, wir stürmen bis zum Reichstag.
Berlin, November 2017. Gerade hat Milo Rau zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen. 500 Menschen stürmen auf das Gebäude zu, um bildgewaltig zu markieren, dass sie etwas ändern wollen in der Welt. In den global ausbeutenden Lieferketten, in der demokratischen Teilhabe.
Die Welt ist in konstanter Revolution. Liebe Kollegen, wir heißen Sie zum ersten Weltparlament der Menschheitsgeschichte willkommen.
Der Sturm auf den Reichstag von 2017 war inszeniert und bildete den Schlusspunkt eines dreitägigen Weltparlaments, das Aktivisten aus der ganzen Welt versammelte, um global agierenden Firmen den Prozess zu machen. Im Jahr 2021, wenige Monate nach der Stürmung der Reichstagstreppen durch Corona-Leugner und nur wenige Wochen nach dem US-amerikanischen Sturm aufs Kapitol, hat Milo Raus symbolische Bilderschaffung von damals einen seltsamen Beigeschmack, als sei sie von Populisten und rechten Verschwörungstheoretikern gekapert worden. Der 17-minütige Film steht trotzdem am Beginn der Schule des Widerstands in der Akademie der Künste. Denn er erklärt einfach zu gut Milo Raus Vorgehensweise, mithilfe von Kunst symbolische Institutionen zu schaffen, die wirklich etwas verändern könnten. Etwa die Palmölindustrie verklagen für die Amazonasrodungen oder die Schweizer Firma Glencore für das Elend der kongolesischen Bauern. Quasi Best Practice für eine bessere Praxis. 6 Filme werden an den 4 Tagen gezeigt, aber es soll um mehr gehen als um einen Rückblick auf Milo Raus Schaffen der letzten 15 Jahre, auch wenn das durchaus ein Grund sein könnte, zuzusehen. Etwa bei seinem legendär gewordenen Reenactment der Exekution der Ceausescus. Die letzte Stunde des Diktatorenpaares wird in einem Bühnenraum mit Schauspielern nachgestellt, vermeintlich exakt bis hin zu den vergilbten Vorhängen. Und man sieht einen Milo Rau, 2009 studentenhaft jung, aber auch schon die extremen Reaktionen des Publikums im rumänischen Theater, denen sich die Erinnerung an die Revolution von 1989 tief ins Unbewusste gebrannt hat. Wie Traumata mit Hilfe von Kunst bearbeitet werden können, berichtet danach auch Ayal Weizmann vom israelischen Künstlerkollektiv Forensic Architecture. In 13 Gesprächsrunden hat die Akademie der Künste exquisite Gesprächspartner an den Tisch gebracht. Spannend, wie Andres Feil etwa erzählt, wie eine seiner wichtigsten politischen Aktionen 1987 mit kunstbegeisterten Gefängnisinsassen der JVA Berlin stattfand. Oder Thomas Ostermeier von der Berliner Schaubühne flammend appelliert.
As an engaged artist, it's so important to be...
Als engagierter Künstler ist es wichtig, auf die Straße zu gehen. Wir haben einen Punkt in der Welt erreicht, wo wir auf der Straße sein müssen, nicht im Probenraum.
We cannot only be in the rehearsal room.
Sprengkraft in Bezug auf das heutige Putin-Russland erzeugt auch der Film Die Moskauer Prozesse von 2013. Nach Art eines Schauprozesses untersuchten Rechtsanwälte, Aktivisten und Vertreter der orthodoxen Kirche, ob Künstlerinnen wie etwa Pussy Riot verurteilt werden dürften. Heute, so die Russland-Spezialistin Sandra Frimmel, sei so eine Inszenierung in Moskau nicht mehr möglich. Ich habe nie verstanden, wie Milo Rau geschafft hat, diese Leute in einem Raum zu versammeln. Die Zeiten, in denen Künstler und Orthodoxe miteinander sprechen konnten, sind lange vorbei. Heute haben die Orthodoxen all ihre Ziele erreicht. Sie können Kunst jederzeit zensieren, jedes religiöse Symbol ist verboten. Alles wird benutzt, um neue Gesetze einzuführen.
Heute, so Milo Rau, habe sich seine Strategie erweitert. Nicht nur symbolisch agieren, sondern mit Hilfe der beteiligten Aktivisten in echte Aktionen gehen, sei es nun Crowdfunding oder die Unterstützung von lokalen Kinos durch seinen neuen Film »Das neue Evangelium«, der zum Abschluss am 28.02. noch gezeigt wird.
Wir arbeiten mit der Kommune, mit Kirchen, mit aktivistischen Gruppen vor Ort zusammen. Es ist nicht genug, einen schönen Film zu machen. Wir wollen ein Netzwerk kreieren und mit jedem Film einen Stein in den See werfen.
Bis Sonntag ist die Werkschau von Milo Rau noch auf adk.de zu sehen. Wer die Feuilletons von morgen aufschlägt, der könnte den Eindruck gewinnen, wir lebten in einer gespaltenen Gesellschaft. Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau.
Ohne Kultur könne Barbarei frei wuchern, gibt der Schriftsteller Gerd Heidenreich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu bedenken. Es folgt der schon im Untertitel angekündigte Wutausbruch. Kommen Herr Altmaier oder Herr Söder, pars pro toto, am Ausklang ihrer jeweiligen Corona-Suada noch auf den Appendix Kultur zu sprechen, stellt sich reflexartig der gönnerhafte Tonfall ein, mit dem man ein krankes Kind tröstet, ihm das Köpfchen streichelt und verspricht, dass alles wieder gut wird. Man habe die Kultur nicht vergessen, man stehe an ihrer Seite, wirklich. Sie sei wichtig, bereichernd, aber ja, wir lassen euch nicht allein, schreibt Gerd Heidenreich und fragt, wie jetzt? Ihr lasst uns, die wir in, mit und für Kultur arbeiten, nicht allein? Das Problem ist, dass euch offensichtlich jegliche Kultur verlassen hat, sonst würdet ihr nicht, ohne Schamrot im Boden zu versinken, das Recht auf Haarschnitt mit der Würde des Menschen begründen, während Museen, Kinos, Theater, Konzertsäle, Bibliotheken, Buchhandlungen, in denen des Menschenwürde gelebt, befragt, erneuert, wachgehalten wird, blockiert sind. Wer gehört zum Wir, fragen die Feuilletons vom Samstag. Oder gibt es gar kein großes Wir mehr in einer Gesellschaft mit vielen Identitätsinseln? Was hat sich verändert, dass sich heute immer mehr Menschen mit Hass begegnen, fragt Swantje Karich in der Welt. Menschen, die bisher eigentlich gemeinsam für Toleranz, Verständigung und demokratische Werte eintreten. Karich denkt an die Reaktionen im Zusammenhang mit Act Out, dem Manifest von 185 Schauspielern und Schauspielerinnen, die sich dazu bekennen, nicht der Heteronorm zu entsprechen. Dieses doch sehr besonnen formulierte Manifest habe wiederum, so Karich, bei einigen erschreckende Aggressionen ausgelöst. Und die Kritik des Manifests durch die Feuilleton-Chefin der FAZ, Sandra Kegel, sogar einen Shitstorm. Seit Beginn der Auseinandersetzung wurde Kegel nun schon als neurechts, rassistisch, homophob, anti-emanzipatorisch und zuletzt gar antisemitisch gebrandmarkt, kritisiert Karich. Auch wenn sie sexuelle Identität mit sexueller Orientierung verwechselt, als könne sich ein Mensch überlegen, ob er schwul oder hetero sei, sie ist nicht homophob. Der kleine Seitenhieb in Richtung Sandra Kegel ist insofern kurios, als Kegel mit sexueller Identität exakt denselben Begriff wie die Unterzeichner des Manifests verwendet hat, mit denen Karich sympathisiert. Genauso wenig wie Karich hält die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan den Shitstorm zu Wolfgang Thierses FAZ-Artikel »Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?« für berechtigt. Schwan teilt Thierses Sorge vor der Radikalisierung der Diskurse und dem Beschneiden der Meinungsfreiheit. In der Süddeutschen Zeitung verweist Schwan auf die Bedeutung des solidarischen Zusammenhalts und nennt hier Kants Begriff des Gemeinsinns. Das Gegenteil sind gegeneinander abgeschottete Communities, also kollektive Identitäten, die mit ihrer feindseligen Abschottung nach außen über Feindbilder nur ihre jeweils innere Zerrissenheit verdecken, schreibt Schwan. Man prüft nicht mehr, man weiß es ja immer schon. Genau hier entsteht die Unentrinnbarkeit, vor der Wolfgang Thierse zu Recht warnt. trotz der Sehnsucht nach dem großen Wir-Gefühl zum Schluss noch eine traurige Trennungsgeschichte. Gabriele Riedle hat sich von R getrennt, wie sie in der Taz berichtet. R steht für das Radio, genauer das von Reformen gezeichnete RBB Kultur. Riedle findet ihren früher so geliebten Sender nun unterkomplex und einige Moderatoren unerträglich. Besonders ärgerte sie sich über folgende Anmoderation. Es war für viele ein Schock, als Thomas Bernhard 1989 starb. Auch für mich, denn ich war frisch verliebt in seine Theaterstücke. Kommentar der Taz-Autorin zur moderierenden Person. In jedem Fall hätte Bernhard ihr wegen solcher Frauenzeitschriftsätze ein lebenslanges Kontaktverbot zu seinen Werken erteilt.
Die Kulturpresseschau hören Sie auch in der DLF-Audiothek oder auf deutschlandfunkkultur.de. Im Januar 1919 verhörte ein Freikorpsoffizier in Berlin zwei Gefangene, nämlich Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Der anschließende Doppelmord an diesen beiden prominenten Führern des Spartakusaufstandes beendete dann die Revolta. Bis heute wird ihrer gedacht und in den kommenden 3 Stunden hören Sie in der langen Nacht die ganze Geschichte. Ich bin Johannes Nichelmann, genießen Sie Ihr Wochenende und kommen Sie gut durch die Nacht.